Deutschlandfunk, Marktplatz.
Willkommen zum Marktplatz. Am Mikrofon begrüßt Sie Manfred Kläuber. Wir wollen uns heute mit einem echten Dauerproblem in deutschen Städten auseinandersetzen, nämlich dem akuten Wohnungsmangel und der damit verbundenen, ja, zeitraubenden, schwierigen und mitunter auch ziemlich stressigen Wohnungssuche. Rund 2 Millionen Wohnungen fehlen vermutlich in Deutschland, das sagen pessimistische Untersuchungen der Wohnraumsituation. Und vor allem in den großen Metropolen ist bezahlbarer Wohnraum extrem knapp. Da verkommt dann die Suche nach einer Wohnung, die einigermaßen den eigenen Bedürfnissen und vor allem auch dem eigenen Geldbeutel entspricht, leicht zur Lotterie. Wir wollen heute im Marktplatz darüber sprechen, wie man diese Suche möglichst optimal gestalten kann, welche Hilfsmittel gut und wirksam sind und wie man am Ende dann auch hoffentlich zufrieden einziehen kann. Vorgehen mit Plan, Tipps für die Wohnungssuche, so ist der Marktplatz heute überschrieben, und darüber diskutieren mit Ihnen Axel Gedaschko. Er ist Präsident des GDW, Bundesverbandes Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. in Berlin. Guten Tag, Herr Gedaschko.
Schönen guten Morgen nach Köln.
Hallo. Sie. Kerstin Huth ist mit dabei. Sie ist die Vorsitzende des IVD Immobilienverbandes Berlin-Brandenburg. Frau Huth, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Und Lukas Siebenkotten ist mit von der Partie. Er ist Präsident des Deutschen Mieterbundes in Berlin. Hallo.
Ja, schönen guten Morgen.
Und wenn Sie zurzeit auf Wohnungssuche sind oder sich aus irgendeinem Grund überlegen, demnächst Ihre 4 Wände zu wechseln, dann sind Sie bei uns heute hier richtig. Diskutieren Sie mit uns, stellen Sie Ihre Fragen oder schildern Sie uns Ihre Erlebnisse. Das grenzt schon an harter Arbeit. In einer Großstadt auf Wohnungssuche zu sein, das ist ob des offensichtlichen Wohnungsmangels und der deutlich gestiegenen Wohnungspreise eine zeit- und nervenaufwendige Beschäftigung. Da steht man sich zum Teil die Beine in den Bauch und erlebt auch die eine oder andere Rangelei. Stefanie Kowalewski, meine Kollegin, hat eine junge Wahlkölnerin getroffen, die mit ihrer Freundin auf Wohnungssuche war.
Genossenschaften sind Wirtschaftsunternehmen, die meist wie ein Verein organisiert sind. Man wird Mitglied, indem man Anteile kauft, erklärt Heiko Leonhardt, Vorstand der 120 Jahre alten Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft, kurz DWG, die mehr als 11.000 Mitglieder hat.
Ein Anteil bei uns beträgt 250 Euro. Sie zeichnen 8 Anteile und werden mit 2.000 Euro Mitglied unserer Genossenschaft. Dafür haben Sie den Vorteil, dass Sie keine Kaution zahlen. Das ist das Besondere an einer Wohnungsgenossenschaft. Sie sind Mitglied der Genossenschaft und Sie sind Mieter einer Wohnung. Sie haben aber keinen Mietvertrag, sondern Sie haben einen Dauernutzungsvertrag.
Genau das ist der große Vorzug von Wohnungsgenossenschaften, findet Michael Sittig, Jurist bei Stiftung Warentest.
Das Beste an der Genossenschaft ist eigentlich, dass ich als Mieter sicher bin vor der Eigenbedarfskündigung. Insofern ist es eine sichere Wohnform.
Ein weiterer Vorteil sind die oft niedrigen Mieten, auch in den besten Wohnlagen.
Wir handeln immer nach dem Prinzip, dass wir nur die Mieten verlangen, die wir brauchen und nicht die wir am Markt bekommen können. Wir in unserem Unternehmen haben eine Durchschnittsmiete von unter 7 Euro.
Auf dem privaten Wohnungsmarkt liegt die durchschnittliche Miete in Düsseldorf bei etwa 12 Euro. Vorteile wie Kündigungsschutz und niedrige Mieten sind aber gleichzeitig auch das größte Hindernis für potenzielle Wohnungsinteressenten, betont Michael Sittig.
Also ich habe eine Weile lang in Berlin selber nach so einer Wohnung gesucht, habe keine gefunden. Also das ist sehr begehrt und da muss man unter Umständen sehr lange warten.
Das räumt auch der DWG-Vorstand Heiko Leonhardt ein.
Wir haben die Situation, dass wir vor vielen Jahren schon einen Mitgliederaufnahmestopp gemacht haben. Deswegen werden Sie bei uns nur noch Neumitglied, wenn wir eine passende Wohnung für Sie haben.
Aktuell sind von den 8.000 Wohnungen der Düsseldorfer Genossenschaft gerade einmal 2 frei. Deshalb baut die DWG ständig neue Wohnungen. So vermehrt sie das Kapital, was wiederum den Mitgliedern zugutekommt, denn sie werden, zumindest bei gut geführten Genossenschaften, an den Gewinnen beteiligt.
Es ist seit Jahrzehnten so, dass wir 4% auf diese Anteile am Jahresende ausschütten. Auch heute in dieser Niedrigzinsphase.
Als Kapitalanlage eignen sich Genossenschaften aber kaum, da bei den meisten nur die Anteile gekauft werden dürfen, die für den Eintritt nötig sind. Nur knapp 40 Wohnungsgenossenschaften bieten eine sogenannte Spareinrichtung an.
Und die haben wirklich eine Banklizenz, da können sie ihr Geld anlegen, da bekommen sie eine Verzinsung.
Um nicht an den Verlusten beteiligt zu werden, rät Jurist und Verbraucherschützer Michael Sittig, die Satzung genau zu studieren.
Wichtig ist, dass Sie nicht einer Genossenschaft beigetreten sind, in der eine Nachschusspflicht vereinbart wurde. Also nehmen wir mal an, ich habe schon 3.000 Euro für diese Anteile ausgegeben und dann geht es der Genossenschaft schlecht und in der Satzung steht, ich muss in gleicher Höhe nochmal nachschießen.
Heiko Leonhardt beruhigt.
Sie sind nach unserer Satzung geschützt. Sie zeichnen 8 Anteile und Sie haften nur mit diesen 8 Anteilen. Das ist in der Regel bei allen Genossenschaften so der Fall.
Die Mitglieder müssen sich auch nicht an Sanierungs- oder Umbaukosten der Immobilien beteiligen. Allerdings kann die Genossenschaft, wie private Vermieter auch, die Mieten anpassen. Für den Auszug aus einer Genossenschaftswohnung gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen, also in der Regel 3 Monate, sagt Michael Sittich. Aber
wenn ich dann ausziehen sollte und ich möchte gerne diese Genossenschaftsanteile zurück und möchte gerne mein Geld wieder, dann kann das je nach Satzung mehrere Jahre dauern, bis ich dieses Geld wiedersehe. Und das wäre ein Nachteil bei dem Wohnen in einer Genossenschaft.
In der Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft zum Beispiel beträgt die Kündigungsfrist der Mitgliedschaft 2 Jahre.
So, da waren wir schneller als die Polizei erlaubt, haben den zweiten Beitrag vor dem ersten gesendet. Wir wollten eigentlich über Wohnungssuche berichten, aber dann haben wir eben halt über Genossenschaftswohnungen berichtet. Auch ein interessantes Thema, wenn wir auch gleich noch vertiefen. Aber kommen wir auf die aktuelle Wohnungssituation. 18,44 € durchschnittlicher Quadratmeterpreis in München. Frankfurt ist mit 14,99 € dabei, Hamburg immerhin noch mit 13,04 €. Das sind Daten von Statista über die Mietpreise in Großstädten für das zweite Quartal 2020. Herr Siebenkotten, für Mieter ist die Entwicklung ja nicht unbedingt neu, aber deswegen nicht weniger dramatisch, oder?
Nein, sie ist in der Tat dramatisch und das übrigens seit Jahren. Das ist also kein ganz neues Phänomen. Es ist unglaublich schwierig, eine, ich sag mal, bezahlbare Wohnung zu finden in Metropolen, in Universitätsstädten und aber teilweise auch noch woanders, aber vor allem in den Agglomerationsgebieten und den Universitätsstädten. Also wir sehen auch im Moment keine Entspannung, auch nicht im Zusammenhang mit Corona. Die Situation ist seit Jahren ähnlich und viele müssen in langen Schlangen irgendwo anstehen bei Besichtigungsterminen und Ähnliches. Also das ist wirklich keine gute Situation.
Frau Huth, was sind denn die entscheidenden Faktoren für diese ja doch ziemlich dramatische Preisentwicklung, die wir in den letzten Monaten, aber auch Jahren schon sehen?
Ja, ich kann ja hauptsächlich für Berlin sprechen und da ist es eindeutig die Frage, wie ist das Angebot und wie ist die Nachfrage und das ist absolut nicht im Gleichgewicht. Wir hatten ja auch schon Situationen in Berlin, wo es umgekehrt war. Da war man froh, wenn man einen Mieter bekommen hat. Jetzt hat sich das vollkommen umgekehrt. Es sind einfach zu wenig Wohnungen da für die Mieter, die hier in Berlin leben wollen.
Ist es allein Angebot und Nachfrage oder gibt es auch noch andere Faktoren, zum Beispiel, dass die Baukosten für Neubauwohnungen ja auch ziemlich in die Höhe geschossen sind?
Sicherlich, da hat natürlich auch die Gesetzgebung ein bisschen zu beigetragen, dass natürlich die Energieeinsparverordnung immer weiter verschärft wurde und auch dadurch die Kosten immer höher werden. Aber jede Neubauwohnung, die bezogen wird, macht ja auch wieder eine unter Umständen günstigere Wohnung frei. Also mehr Wohnung hilft auf jeden Fall. Aber ich hätte schon 2011, 2013, als es so richtig losging, gedacht, dass wir nochmal sowas wie Ärmel hochkrempeln, sozialer Wohnungsbau, dass wirklich von Regierungsseite da was passiert. Das war aber speziell in Berlin nicht so. Hamburg ist da etwas besser aufgestellt.
Mhm. Herr Gedaschko, kann die Entwicklung auch damit zusammenhängen, dass sich die Anbieterstruktur auf dem Wohnungsmarkt etwas verändert haben? Immer mehr private Wohnungsanbieter, Wohnungsbauunternehmen, immer weniger öffentliche bzw. genossenschaftliche Wohnungsanbieter?
Sehe ich nicht ganz so. Also gerade was das weniger angeht, in den letzten Jahren, aber leider eben zu wenig, da können wir nochmal vielleicht zu den Gründen kommen, zu wenig Neubauaktivitäten. Das ist ja eben schon angesprochen worden. Wobei eben gerade beispielsweise die kommunalen Wohnungsunternehmen im sozialen Wohnungsbau, dort wo sie in den einzelnen Bundesländern die Fördermöglichkeiten haben, richtig losgelegt haben. Aber unterm Strich ist das, was gegeben wird, immer noch zu wenig. Und das ist der Punkt schlechthin. Das Angebot ist zu dünn. Es gibt dann, das muss man ganz deutlich ansprechen, das tun wir auch von Vermieterseite ausdrücklich, es gibt dann einige, die diese Marktsituation auch ausnutzen, schamlos ausnutzen, beispielsweise ohne, dass an der Wohnung etwas sich verändert, dann, wenn die Wohnung wieder vermietet wird, extrem viel höhere Preise verlangen. Aber unterm Strich, bei dem Neubauthema haben wir das Bodenthema noch. Sie können auf teurem Grund und Boden einfach nicht mehr günstig bauen. Und wenn unsere Unternehmen, die überwiegend, ich sag mal, Genossenschaften und kommunale Unternehmen sind, dann in den Wettbewerb um Grund und Boden eintreten, haben sie keine Chance mehr, weil ihnen dann andere Marktakteure einfach über höhere Preise das Grundstück wegschnappen und sie machen dann halt die lange Nase und können das Angebot nicht ausweiten.
In welchen Regionen oder in welchen Settings sind denn Mieter oder Wohnungssuchende vor besonderen Problemen gestellt oder damit konfrontiert? Herr Siebenkotten, aus Ihrer Übersichtsposition als Mieterbund heraus, wo glauben Sie, ist es besonders schwierig für Mieter, etwas zu finden?
Eindeutig in den Metropolen, also schon mal in Bereichen wie Frankfurt, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Berlin und, darauf habe ich vorhin auch schon hingewiesen, in Universitätsstädten, also Städte wie Tübingen, Göttingen, Heidelberg, da geht es auch richtig ab, da ist es unglaublich schwierig, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Man muss sagen, das gilt nicht für ganz Deutschland. Deutschland ist diesbezüglich ein Flickenteppich. Wir haben viele ländliche Regionen, wo durchaus genügend Wohnungen vorhanden sind. Aber eben in diesen Metropolen und Metropolregionen ist es ganz anders.
Aber es gibt auch einen ziemlichen Trend hin eben in die Stadt, was ja dazu führt, dass eben halt auf dem Land es zwar preiswert ist, aber dort keiner hinziehen will, oder?
Ja, Sie haben völlig recht. Ich erinnere mich noch daran, als die Innenstädte verödeten und niemand mehr dahin wollte und alle aufs Land wollten. Das ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Im Moment haben wir eine umgekehrte Bewegung. Ich bin übrigens mal gespannt, ob nicht die Erfahrungen mit Corona dazu führen, weil da könnten ja zum Beispiel hinterher auch sehr viel mehr Homeoffice-Arbeitsplätze bei rauskommen, dass es vielleicht wieder eine Bewegung in die andere Richtung gibt.
Mhm. Frau Huth, Sie haben eben geschildert, dass sich vor allen Dingen in Berlin sozusagen der Markt von einem Angebotsmarkt zu einem Nachfragemarkt entwickelt hat. Haben sich damit auch die Anforderungen geändert, die an die Mieterinnen gestellt werden von den Vermieterinnen?
Also grundsätzlich nicht. Die Unterlagen, die man einsenden sollte oder die man als Bewerbung abgeben sollte, da hat sich nicht viel geändert. Ich denke, dass noch mehr darauf geachtet wird oder grundsätzlich eben bei den freien Wohnungen sehr darauf geachtet wird, dass der Mieter wirklich solvent ist und seine Miete bezahlen kann. Und wenn man das nachweisen kann, dann haben sich die Chancen schon gut erhöht.
Mhm. Solvente Mieter wünschen sich die meisten Vermieter, das ist klar, Herr Gedaschko, aber das ist ja etwas, was erstens eine Frage der Wertung ist und zweitens von vielen Normalverdienern eben halt in den großen Städten dann insbesondere im Wettbewerb ja nicht mehr so erfüllt werden kann, oder?
Ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren, wer der Vermieter ist. Es gibt denjenigen, der, ich sag mal, ein, zwei Wohnungen hat und auch seltener vermietet und der im Umgang dann mit diesem Prozess auch etwas vielleicht nicht ganz so geübt ist wie jemand, der das tagtäglich macht und wo dann auch andere Mieter eine Chance haben. Also beispielsweise, das ist die Kernaufgabe der kommunalen Unternehmen, die Daseinsvorsorge. Deshalb kann man auch nur wirklich jedem dringend empfehlen, der von sich selber weiß, bei mir ist es eigentlich sehr eng und ich habe Schwierigkeiten, aus welchen Gründen auch immer, das kann jedem Menschen passieren, sich an die kommunalen Wohnungsunternehmen zu wenden. Übrigens, die finden Sie häufig nicht in den Anbieterportalen, wie sie auch immer heißen. Dort finden Sie überwiegend Annoncen von Privatpersonen und deshalb sind die Angebotsmieten, die Sie dort finden, auch in der Regel sehr viel höher. Also viele Genossenschaften gehen dort nicht rein. Also dort der Tipp, dort wo es ein bisschen Klammer ist, gehen Sie direkt auf die Unternehmen zu, die in Ihrer Stadt, in der Sie leben wollen, sind. Aber ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen, der vorher in der Diskussion war, weil er aus meiner Sicht elementar ist für das, was uns bevorsteht. Und zwar der angebliche Trend in die Stadt. Dem muss ich ausdrücklich widersprechen. Schon seit Jahren gibt es diesen Trend in die Stadt so nicht mehr, weil die Menschen, die ursprünglich in der Stadt lebten, rein statistisch aus der Stadt rausziehen, mehrheitlich. In fast allen der 70 großen deutschen Städte ist das zu verzeichnen. Und das Phänomen wird nur überlagert durch eine Fernzuwanderung. Und diese Fernzuwanderung, ich habe mir jetzt gestern gerade nochmal die Zahlen angeguckt, ist natürlich bedingt durch diese Situation, die wir jetzt haben, total eingebrochen. Und unterm Strich ist deshalb ein Verlust von Einwohnern da, beispielsweise auch in Berlin.
Hm. Frau Huth, Sie haben gerade richtig gesagt. Können Sie das bestätigen? Verlagert sich das Problem dann in die sogenannten Speckgürtel der Großstädte?
Ja, also in Berlin haben wir da einen Trend festgestellt. Der IVD hat dazu auch gerade den Wohnpreisspiegel rausgebracht. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns auch damit beschäftigt und sehen, dass also das Umland immer interessanter wird. Und so ein bisschen ketzerisch sage ich manchmal, dass sich so langsam der Gürtel der Freiheit um Berlin entwickelt, weil hier ja sehr viel reglementiert ist und alles immer enger wird. Und da gehen dann die jungen Familien dann doch gerne vor die Stadt, wenn die Verkehrsanbindung einigermaßen gut ist, und zahlen dort ihre Steuern.
Wir werden gleich noch ein bisschen konkreter darüber sprechen, wie man sich als Mieter besser in dieser Wohnungssuchsituation aufstellen kann. Aber zuerst wollen wir einfach nochmal Mieter begleiten, die versucht haben, in Köln auf die Wohnungssuche zu gehen und dabei einiges erlebt haben. Stefanie Kowaleski, meine Kollegin, hat eine junge Kölnerin dabei begleitet.
Noch lebt Luisa Meister-Ernst in Bonn, aber weil sie in Köln arbeitet, sucht sie dort zusammen mit ihrer besten Freundin eine Mietwohnung.
Wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung gesucht für unter 1000 Euro. Das klingt erstmal einfach, ist es aber anscheinend gar nicht. Wir sind beide schon berufstätig. Das heißt, eigentlich sind wir gar keine so schlechten Mieter. Wir haben wirklich schon Kohle, um das auch zu finanzieren.
Seit rund einem halben Jahr durchstöbern die beiden jungen Frauen nun schon in jeder freien Minute Internetportale und Zeitungen nach passenden Angeboten.
Angeschrieben haben wir bestimmt 300 Wohnungen und dann haben wir Besichtigungen bekommen für ungefähr 5. Also mehr habe ich nicht von innen gesehen.
Und das auch nur für 10 Minuten, sagt sie.
Und davon waren 3 ganz schrecklich, mit Schimmel und schlechte Lage und wahnsinnig teuer.
Die beiden haben sogar eine Bewerbungsmappe angefertigt, schön designt, mit Fotos, Texten und allen möglichen Dokumenten.
Positive Schufa, Lebensläufe, Gehaltsnachweise, unsere Personalausweise, eine Mieter-Selbstauskunft, eine Bürgschaft unserer Eltern, obwohl die wirklich gar nichts mehr damit zu tun haben. Und dass man Nichtraucher ist und keine Haustiere hat. Ist natürlich irgendwie mit den Haustieren blöd, weil ich hätte schon gerne irgendwann mal wieder einen Hund, aber keine Chance.
Die Frauen wurden sogar einmal aufgefordert, ein Ganzkörpervideo von sich zu schicken. Das haben sie nicht gemacht.
Geld im Voraus abzudrücken und auch Schlüsselübergabe irgendwie an skurrilen Orten und so ein Kram, habe ich alles nicht gemacht, wurde mir aber angeboten. Es ist unfassbar, was man da alles leisten muss, um überhaupt mal in eine Tür reinzugucken.
Gehaltsbescheinigungen und eine sogenannte Bonitätsauskunft zeigen lassen, das ist aber okay. Dafür gibt es zwar mehrere Anbieter, sagt Michael Sittig, Jurist bei der Stiftung Warentest, aber der gängigste und auch der von vielen Vermietern bevorzugte Anbieter ist die Schufa. Eine Schufa-Bonitätsauskunft kostet den Wohnungssuchenden 30 Euro.
Die ist für die Belange eines Vermieters ausgelegt. Da steht dann auch nur, es liegen zum Herrn Sittig ausschließlich positive Vertragsinformationen vor. Dann weiß der Vermieter, okay, ich stecke in keinem Verbraucherinsolvenzverfahren. Also Fragen, was verdiene ich? Habe ich einen Job? Das wäre zulässig. Fragen zu meinem persönlichen Leben sind unzulässig. Also ist meine Frau schwanger? Welcher Religion gehöre ich an? Habe ich Vorstrafen? Wäre auch unzulässig.
Nicht okay fand Luisa Meister-Ernst auch die oft extrem hohen Übernahmekosten für Teppiche oder Möbel der Vormieter.
Küchenübernahme 4000 Euro, was für uns beide eigentlich ein Genickbruch ist, wo wir aber gesagt haben, egal, es muss leider sein.
Die beiden jungen Frauen hätten sogar die völlig überteuerte Küche übernommen, um diese Wohnung zu bekommen. Leider nutzen manche Vormieter die Not der Wohnungssuchenden aus, weiß auch Jurist Michael Sittig.
Es gibt allerdings eine Grenze. Also der Bundesgerichtshof hat vor einigen Jahren schon gesagt, wenn eine solche Ablöse für Möbel oder dergleichen verlangt wird, dann muss das aber sich am Wert der Sache orientieren.
4.000 Euro für eine heruntergekommene Küche wäre also nicht zulässig. Auch bei der Kaution gibt es klare Regeln. 3 Netto-Kaltmieten sind vom Gesetzgeber erlaubt, mehr nicht. Hat man dann endlich doch einen seriösen Vermieter gefunden, sollte man den Mietvertrag ganz genau studieren. Vor allem die Abschnitte, in denen es um die Nebenkosten geht, rät der Jurist.
Also manchmal flunkert da der Vermieter, gibt sehr, sehr niedrige Werte an. Und diese Angaben vom Vermieter, die sind halt in der Regel unverbindlich. Und ich kann nicht hinterher sagen, es ist aber mehr geworden, ich zahle nicht mehr.
Luisa Meister-Ernst und ihre Freundin haben nach einem halben Jahr sehr intensiver und nervenaufreibender Suche nun endlich eine Wohnung gefunden. Im November wird umgezogen in eine 75 Quadratmeter große Zwei-Zimmer-Wohnung mit Balkon für 950 Euro Miete.
Und bin dann offiziell Kölnerin.
Sie hören den Marktplatz heute zum Thema Vorgehen mit Plan, Tipps für die Wohnungssuche. Am Mikrofon ist weiterhin Manfred Kläuber und wir sprechen über die Möglichkeiten, die Wohnungssuche ja ein bisschen zu optimieren. Mit dabei sind Axel Gedaschko vom GdW, Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Kerstin Huth vom IVD Immobilienverband Berlin-Brandenburg und Lukas Siebenkotten vom Deutschen Mieterbund. Und Sie können natürlich auch mit dabei sein. Rufen Sie uns einfach an unter 00800 4464 4464 für Sie kostenfrei oder mailen Sie an marktplatz@deutschlandfunk.de. Vor der Nachrichtenpause hat Herr Gedaschko einen Hinweis gegeben darauf, dass man nicht nur die Immobilienportale, die ja im Internet zuhauf verfügbar sind, sich angucken sollte, sondern auch den kommunalen und vielleicht auch den Genossenschaftswohnungsmarkt in der Stadt, wo man hinziehen will oder in das Gebiet, wo man hinziehen will. Herr Siebenkotten, gibt es ja eine Überlegung, die man sich tatsächlich als Wohnungssuchender anstellen sollte? Welcher Vermieter passt eigentlich zu mir?
Ja, durchaus. Es kann durchaus sein, dass ein Vermieter mit seinen Bedingungen, aber auch mit seinem Angebot eher zu einem Mieter passt als ein anderer. Ich würde, wenn ich in einer Stadt auf Wohnungssuche gehen würde, genau das machen, was Herr Gedaschko vorhin schon angesprochen hat. Ich würde zuallererst sogar schauen, ob ich bei kommunalen Wohnungsunternehmen, bei Genossenschaften etwas finden kann, bevor ich mich überhaupt auf den Portalen tummeln würde. Also manchmal hat man da eine Chance und Herr Gedaschko hat ja schon darauf hingewiesen, dass die eben nicht in den Portalen stehen. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich direkt an diese Unternehmen zu wenden, die natürlich alle im Internet zu finden sind und nicht eben hinzugehen und sich erstmal über die Portale zu informieren. Da ist man dann sowieso gleich erschlagen von dem, was einem da an Kosten entgegenkommt. Also das würde ich als erstes machen und mich auf den Portalen erst dann bewegen, wenn ich wirklich weiß, das andere bringt nichts.
Mhm. Herr Gedaschko, ich trage mit mir so 2 Vorurteile mit herum, die Sie vielleicht entkräften oder bestätigen mögen. Das werden wir gleich sehen. Das erste Vorurteil lautet, Wohnungsbaugenossenschaften, das ist sowieso schon alles vergeben. Da kommt man nicht rein, wenn man bislang nicht Genosse war, also Genossenschaftsanteile hatte. Und bei den kommunalen Wohnungsbauunternehmen, naja, die haben Wohnungen für Leute, die es, ich sag mal, finanziell nötiger haben als ich.
Ich fange mal mit dem letzten Punkt an. Die kommunalen Wohnungsunternehmen sind in der Tat gehalten, preiswerten Wohnraum anzubieten. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Ansprüche hat man? Wobei preiswert bedeutet nicht schlecht, ja, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und von daher ist das ein Angebot an jedermann. So, und wenn Sie natürlich sagen, Sie wollen die Penthouse-Wohnung, ja, so ein solches Angebot werden Sie bei einem kommunalen Unternehmen in der Regel nicht finden. Also für die Nutzer von Penthouse-Wohnungen dann vielleicht dann doch ins Immoportal reingehen. Was die Genossenschaften angeht, ist die Situation natürlich in den Großstädten und in den nachgefragten Regionen, Herr Siebenkotten hatte ja darauf hingewiesen, dass wir auch die Studentenstädte haben, genauso wie am restlichen Markt. Das ist so. Aber es gibt einen Punkt, vielleicht einfach mal so als Eltern von kleineren Kindern drüber nachdenken. In dem Moment, wo ich weiß, dass mein Kind vielleicht da oder dort was machen will oder auch ich selber, zu einer Genossenschaft gehen und Mitglied werden. Diese Mitgliedschaft berechtigt dann, da gibt es dann auch Wartezeiten, die berechtigt dann dazu, dann später auch, wenn man den Bedarf hat, eine Wohnung zu bekommen. Es geht schlicht und ergreifend nach Warteliste an vielen Fällen, weil die Situation so ist, dass im Bekanntenkreis das sich ganz schnell rumspricht. Eine Genossenschaft ist sehr verlässlich. Ich verliere niemals meine Wohnung. Die Mieten sind überschaubar und gehören eher zu den geringeren am Wohnungsmarkt, von daher sehr begehrt. Also die Grundaussage von Ihnen, die muss man leider bestätigen. Dort, wo der Markt eng ist, ist es auch bei Genossenschaften eng. Und man kann nur empfehlen, sich frühzeitig dann drum zu kümmern, wenn man weiß beispielsweise, ich möchte dann dort und dort studieren, 2, 3, 4 Jahre vorher vielleicht. Das ist nicht ganz einfach, das weiß ich, aber das wäre eine Empfehlung. Und die Genossenschaftsanteile, wenn man dann sagt, da gehe ich nicht hin, die sind nicht verloren. Man kriegt das Geld wieder zurück. Und in vielen Genossenschaften gibt es sogar eine Mini-Verzinsung. Das ist mehr, als man jetzt irgendwo auf dem Bankkonto kriegt. Also insofern vielleicht einfach auch einen Plan, in 2, 3 Genossenschaften in unterschiedlichen Städten so etwas zu machen.
Ja, da wollte ich gerade nachfragen. Genossenschaften sind ja oft auch relativ klein. Sie decken dann vielleicht nur 2 oder 3 Häuserblocks ab, in dem Bereich, wo man sich interessiert hinzuziehen. Kann dann sein, dass man in mehreren Genossenschaften quasi Geld anlegen muss.
Geld anlegen, Vorsorge tragen, würde ich das mal nennen. Und es ist, wie gesagt, kein verlorenes Geld. Und es gibt auch durchaus Genossenschaften, die sind in extrem unterschiedlicher Größe. Wir haben Genossenschaften, die haben 500 Wohnungen, aber wir haben auch Genossenschaften, die haben 15.000 Wohnungen. Da kann man also auch dementsprechend dann einen breiteren Radius abdecken.
Mhm. Frau Huth, wie sehen Sie das? Kann man als Mieter sozusagen mit einer Vorauswahl von Vermietern oder, ich sag mal, Zielen, wo man sich orientieren will, wo man sich informieren will, seine Situation verbessern?
Also wenn man sich bei den großen Wohnungsbaugenossenschaften oder den großen Anbietern bewirbt, ist das sicherlich sinnvoll. Wir selber werden im Moment als relativ kleine Hausverwaltung, die auch sehr viel Wohnungseigentum verwaltet und da natürlich dann aber auch für die Kapitalanleger Wohnungen vermietet, fast schon zugeschüttet mit Anfragen, ob irgendwie was frei ist und einem Suchprofil, wo wir gar nicht dazu kommen, das zu bearbeiten oder uns das genauer anzugucken. Viel ist tatsächlich auch im Moment nicht frei. Und gerade bei den Wohnungseigentümern, die also 1, 2 Wohnungen haben in Berlin, ist uns aufgefallen, dass wenn jetzt eine Wohnung frei wird, dass wir die nicht in die Vermietung bekommen, sondern dass die oftmals jetzt in den Verkauf gehen und sich dann vielleicht in Brandenburg was Neues kaufen, weil einfach der Mietendeckel und diese ganze Unsicherheit im Moment da ist. Und dadurch sind mehr Eigentumswohnungen im Moment am Markt für Selbstnutzer. Und wenn wir über Eltern gesprochen haben, die ein bisschen Geld anlegen wollen, dann ist das vielleicht auch eine gute Möglichkeit, weil man ja im Moment sehr günstige Zinsen bekommt und dann einfach sich ein bisschen unabhängiger macht vom Wohnungsmarkt.
Uns hat Frau Siebers angerufen und als Stichwort, da habe ich hier auf meinem Monitor stehen, barrierefreies Wohnen, Generationenhaus. Guten Morgen, Frau Siebers.
Ja, guten Morgen.
Ihr Thema.
Mein Thema ist, dass auch in Genossenschaften, jetzt habe ich das hier in Dortmund bemerkt, auch die Preise für barrierearm, es ist ja nochmal ein Unterschied zu barrierefrei, enorm angezogen haben. Wir haben hier ein wunderbares Projekt, Mehrgenerationenhaus, und dort sind die Preise von der ersten bis zur dritten Etage 10 Euro Quadratmeter und in der vierten Etage 12,50 Euro. Das heißt, alle Rentner oder viele Rentner hier im Stadtteil, die ich noch bei der Versammlung zur Information vor 3, 4 Jahren getroffen habe, sind ausgestiegen, weil einfach diese Preise für sie mit der Vorfreude auf barrierearmes Wohnen, wo sie eben nicht mehr die Treppen rauf müssen, sich sozusagen zerschlagen haben. Mhm. Ich selber habe das Glück, dass ich eine Eigentumswohnung abbezahlt habe und kann dann sozusagen durch den Verkauf mir diese Miete leisten. Ich habe eine behinderte Tochter und muss also wirklich barrierearm ziehen, weil ich im Moment in der Eigentumswohnung in der zweiten Etage und dann noch mit einer Treppe in der Wohnung lebe. Das heißt, ich habe einen enormen Druck, aber das ist eine Entscheidung, die für mich jetzt bedeutet, ich muss mich arm wohnen im Alter. Also aufgrund der Beeinträchtigung meiner Tochter und natürlich auch meiner zukünftigen Situation als Rentnerin, denn barrierearm ist natürlich ein Geschenk, wenn man alt wird. Das sehe ich bei ganz vielen Freunden, die sich Treppen raufquellen müssen, die denken, ich muss jetzt vielleicht 5, 6 Jahre, bevor ich hier vielleicht gar nicht mehr so gut alleine leben kann, noch umziehen, um zu organisieren, dass es mir besser geht im Alter. Und dieses Thema muss, finde ich, hervorgehoben werden. Das kann nicht 10, 12 Euro kosten, weil dann die Schere zum sozialen Wohnungsbau zu groß ist. Ich bin ja gerade so in der Mitte. Ne?
Frau Sievers, ich will mal die Frage an Herrn Siebenkotten weitergeben und ein bisschen zuspitzen. Ist der Wohnungsmarkt mittlerweile so spitz auf Knopf genäht, dass sogar öffentliche Vermieter, also kommunale Vermieter, Wohnungsbaugenossenschaften, gerade bei Menschen mit besonderen Wohnungsbedürfnissen, wie zum Beispiel barrierefrei oder barrierearm, gar nicht mehr bedienen können oder nicht mehr mit dem Preis bedienen können, den die Leute auch tatsächlich bezahlen können?
Naja, dass die Preise hochgehen im Mietbereich ist ja ein allgemeines Phänomen. Und es ist eben nicht so, dass dann, wenn es sich um barrierearme oder barrierefreie Wohnungen handelt, deswegen die günstiger wären als andere, sondern die ziehen bei den Preisen genauso mit. Wobei ich sagen muss, die 10 oder 12 Euro, die Frau Sievers gerade angesprochen hat, fände ich bei einem kommunalen Unternehmen in Dortmund, wenn es denn überhaupt ein kommunales ist, das habe ich nicht ganz mitbekommen, fände ich recht hoch. Das muss ich auch sagen. Aber man kann eben nicht davon ausgehen, dass in dem Bereich beispielsweise der Barrierearmut es günstiger ist, weil sehr viel stärker bezuschusst oder ähnliches, sondern auch da ist es so, dass die Preise durchschlagen. Das ist ganz eindeutig festzustellen. Und da haben wir in vielen Bereichen auch nicht genügend barrierearme Wohnungen, weil nicht genügend davon gebaut worden sind. Vor 30 Jahren hat man sich darum sowieso weniger gekümmert und im Moment wird zwar mehr in die Richtung getan, aber das reicht bei weitem noch nicht aus.
Da wollte ich Frau Hutner fragen. Ich persönlich habe so den Eindruck, dass besonders im Neubaubereich, egal ob es nun private oder öffentliche Vermieter sind, eigentlich der Standard ist, dass es zumindest barrierearm sein muss, oder?
Ja, also die Neubauten, die sind da, glaube ich, ganz gut aufgestellt, aber von den Preisen natürlich dann auch entsprechend hoch.
Das heißt tatsächlich, die Anforderung barrierearm, barrierefrei treibt den Preis in die Höhe?
Vielleicht gar nicht mal das, aber was jetzt neu gebaut wird, wo dann auch diese Bedingungen erfüllt werden, sind oft, also in Berlin, sehr oft Eigentumswohnungen und oder eben hochpreisige Wohnungen, weil da sich das Bauen eben bei diesem teuren Bauland in Berlin dann überhaupt erst lohnt.
Herr Gedaschko, die kommunalen Anbieter bzw. die Genossenschaften, haben die nicht, ich sag mal, zumindest einen Pool von Wohnungen, die diese Bedürfnisse erfüllen, dann auch mit dem Preis nicht unbedingt hochgehen müssen?
Das ist da, aber das Problem ist entweder im Bestand, und das war ja auch bei der Zuhörerin der Fall, im Bestand haben wir dann Wohnungen, die haben keinen Fahrstuhl. Und in dem Moment ist das natürlich nicht barrierearm. So, und dann kann ich wählen, das machen auch viele unserer Unternehmen. Ich baue sozusagen die Wohnung und das ganze Haus muss dann ja aber umgebaut werden, barrierearm irgendwie wieder auf. Das bedeutet, ich ziehe einen Fahrstuhl ein und ich muss Durchbrüche machen, ich muss Schwellen wegnehmen und in dem Moment sind die Kosten nicht ganz unbeträchtlich. Sondern kommt es immer auf das jeweilige Bundesland an, ob ich zum Beispiel im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung von dem Bundesland Unterstützung bekomme. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal Sachsen-Anhalt. Dort gibt es ein super Programm für die Nachrüstung von Aufzügen. Das bedeutet, dass diese Kosten dürfen dann später auch nicht in der Miete erscheinen, weil sie eben gefördert sind. Und das bedeutet, sie kriegen zu deutlich geringeren Kosten eine barrierearme Wohnung. Dort, wo die Situation nicht so ist, dass die Unternehmen solche Zuschüsse bekommen, müssen natürlich dann diese Kosten erhoben werden. Und ich weiß jetzt nicht, ob diese Wohnung in Dortmund ein Neubau war. Das hörte sich für mich fast so an. Und da muss man sagen, egal wer baut, ob es ein kommunales Unternehmen ist, eine Genossenschaft ist, irgendein Privater, durch die Grundstückskosten und die Baukosten, die gerade in den letzten 2 Jahren förmlich explodiert sind, können sie heute nicht mehr unter 10, 11 Euro bauen. Alles andere wird dann in der Regel sonst quersubventioniert. Und das ist bei Genossenschaften natürlich extrem unbeliebt, wenn ein Genossenschaftler, der bereits in einer Wohnung lebt, dann sozusagen einen Neumieter in einer im Neubau subventionieren sollte. Also das ist ein Geschäftsmodell, was nicht so begehrt ist.
Kommen wir wieder zurück auf die Situation, ich sag mal, des durchschnittlichen Wohnungssuchenden, der vor der Aufgabe steht, jetzt tatsächlich etwas Passendes zu finden. Frau Huth, Sie haben zu Beginn unserer Diskussion davon berichtet, dass für Vermieter vor allen Dingen ein Faktor ganz wichtig ist, nämlich die Bonität. Unter Bonität kann man sich viel vorstellen, ganz plump gesagt ein super Einkommen, das über lange Zeit am besten beamtet. Oder was stellt sich der normale Vermieter, die normale Vermieterin unter guter Bonität vor? Da ist die Frau Huth nicht mehr da. Die Verbindung ist verloren gegangen zu Frau Huth. Herr Siebenkotten, dann reiche ich mal die Frage an Sie einfach weiter. Wie sieht es aus? Was heißt das, gute Bonität? Wie kann man die aus Perspektive des Mieters nachweisen?
Naja, der Vermieter wird üblicherweise danach fragen, oder der potenzielle Vermieter wird danach fragen, über welches Nettoeinkommen man verfügt. Möglicherweise wird er nach dem Arbeitsverhältnis fragen. Und Schufa-Auskunft wollen sowieso viele haben. Das ist ja vorhin schon angesprochen worden. Das sind im Übrigen Dinge, die man dann auch beibringen muss, wenn der potenzielle Vermieter das wissen möchte. Und auf diese Weise versucht er sich dann ein Bild über die, über die Solvenz zu machen. Ich darf nur in dem Zusammenhang darauf hinweisen, es gibt eben nicht nur die durchschnittlichen Mieterinnen und Mieter. Es gibt auch die, die finanziell sich unterhalb des Durchschnitts bewegen. Und die haben es natürlich dann ganz besonders schwer, wenn sie eben nicht das entsprechende Nettoeinkommen oder gar keine positive Schufa-Auskunft oder Ähnliches vorweisen können.
Mhm. Frau Huth, nochmal die Frage an Sie, weil unsere Leitung gerade eben gestört war. Der Begriff der Bonität aus Sicht des Vermieters, ist das nur allein ein gutes, sicheres Einkommen oder hat das auch noch andere Qualitäten?
Also ich denke, dass es nicht nur darum geht, dass das ganz viel Geld da ist, sondern gerade bei den privaten Vermietern auch immer persönliche Dinge eine Rolle spielen, Sympathie. Sie sind ja nicht unbedingt immer dabei, aber wenn wir die Besichtigungen machen, geben wir schon weiter, um was für Mieter es sich gehandelt hat. Und dann entscheiden die sich auch ganz häufig für jemanden, der weniger verdient, weil vielleicht in der Gesamtsituation die Art der Mieter, die dann besser ins Haus passen und solche Sachen berücksichtigt werden. Also ganz hoffnungslos verloren ist man nicht. Aber es sollte natürlich nicht sein, dass die Wohnung dann nachher mehr als die Hälfte des Einkommens kostet. Das wird ja dann eben für alle Seiten schwierig. Und da muss dann der Mieter vielleicht auch ein bisschen seine Ansprüche zurückschrauben.
Mhm. Das heißt also, ein Vermieter guckt auch drauf, dass die Miete den Mieter nicht überfordern wird, damit es keine Probleme gibt. Aber Sie haben eben auch, ich nenne es mal so, relativ softe Faktoren genannt. Also Eindruck, Vermutung, wie es mit der Mietergemeinschaft klappen wird und sowas. Wenn man jetzt als Mieter in eine Besichtigung kommt, weiß man ja überhaupt nicht, welche Kriterien zählen. Ist das nicht ein bisschen unfair? Müsste man das nicht dem Mieter gegenüber offenlegen?
Der Mieter kann ja offensiv dabei an die Sache rangehen und genau diese Fragen stellen, nämlich zum Beispiel, wie ist die Mieterstruktur hier im Haus, was wohnen hier für Leute, wie ist die Umgebung oder berichtet sich ja dann auch danach, hat man Kinder oder keine Kinder, passt es oder passt es da nicht. Und dadurch, dass man selber offensiv diese Fragen stellt, bleibt man vielleicht auch eher haften im Kopf und solche also, Dinge beeinflussen auf jeden Fall.
Vielleicht darf ich mal ganz klein bisschen Wasser in den Wein gießen. Also wir haben durchaus in unseren Mietervereinen die Erfahrung, dass einer, der beim Vermieter möglichst viele Fragen stellt, relativ schnell ausscheidet aus dem Rennen, weil er dann eher beim Vermieter der Eindruck bleibt, oh, dass wenn der so viele Fragen stellt, könnte das auch später mal einer sein, der hier, was weiß ich, Unfrieden stiftet. Also das hat eine positive Seite aus der Sicht des Vermieters, gar keine Frage, wenn er sich überlegt, wer passt hier am besten rein. Aber wir erfahren eben auch die negative Sicht, dass einer, der überhaupt irgendwelche Fragen stellt, schon relativ schnell, jedenfalls dann, wenn es 50 oder 60 Interessenten gibt, ausscheidet. Also das ist ein sehr, sehr schmaler Grad, auch welche Fragen man beantworten sollte und nicht beantworten sollte. Es wurde ja vorhin schon mal gesagt, also so Fragen nach Religion, Krankheit, Hobbys, Parteimitgliedschaft, Mitgliedschaft im Mieterverein übrigens auch, Schwangerschaft und so weiter, die dürfen ja eigentlich alle gar nicht gestellt werden. Wenn der Vermieter sie aber trotzdem stellt, dann ist eben die Frage, wie verhalte ich mich? Wenn man die dann alle nicht beantwortet, hat man bestimmt keine Chance. Mhm. Beantwortet man sie, muss man sie übrigens nicht wahrheitsgemäß beantworten. Das ist übrigens ganz am Rande. Ne?
Das weil sind wichtige Tipps, Herr Siebenkotten. Aber ich will nochmal auf die umgekehrte Situation kommen. Sie haben ja gesagt, und das will ich jetzt Frau Huth fragen, Herr Siebenkotten meint, naja, jemand, der zu viele Fragen stellt, der könnte vielleicht als überkritisch oder vielleicht als Problemfall in Zukunft dann bei Ihnen den Eindruck hinterlassen. Können Sie das bestätigen?
Na, es kommt wieder auf die Qualität der Fragen an. Und wir sind da offen und gehen gerne ins Gespräch. Wir haben aber auch keine Massenbesichtigung mit 50, 60 Mietinteressenten. Es wird gestaffelt und das ist wahrscheinlich bei diesen Eigentumswohnungen und etwas höherpreisigen Wohnungen dann nicht mehr so gedrängt, wie das dann bei den ganz günstigen Wohnungen ist.
Ist dieses Problem des Massenwettlaufs um eine Wohnung, ist das tatsächlich ein Problem des niederpreisigen Mietsegmentes, Herr Siebenkotten?
Nein, es ist eben so, dass auch diejenigen, die finanziell in der Mitte der Gesellschaft sich befinden, jedenfalls in den beschriebenen Regionen erhebliche Probleme haben, Wohnungen zu finden. Wenn man in den ganz hochpreisigen Bereich geht, da ist überhaupt kein Problem. Da finden die Herrschaften auch eine Wohnung. Aber eben auch der Durchschnittsverdiener, nicht nur der sich unter dieser Marke bewegt, hat es in den Metropolen und in den Universitätsstädten ungeheuer schwer.
Frau Müller-Brettel aus Berlin hat uns angerufen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ihre Frage oder Ihre Anregung?
Also mein Problem ist dieser ganze Wohnungsleerstand in Berlin. Und zwar, ich wohne in einem Haus, was sehr, sehr, sehr begehrte Wohngegend ist. Und das ist auch eher hochpreisig, muss ich sagen. Also so für Mittelstandseinkommen wäre das gut finanzierbar. Aber das ist halt eine Kapitalanlage. Und unsere Wohnungen, die sind mittlerweile um 100% Gewinn, haben 100% Gewinn gemacht. Und seit 8 Jahren zahlt der Eigentümer da immer regelmäßig sein Wohngeld. Aber die Wohnung steht die ganze Zeit leer. Und ich habe ein Problem damit, dass also jetzt alle freien Flächen werden überbaut mit Wohnungen. Und aber so viel Leerstand besteht gerade in diesen hochpreisigen Sachen und ich bin der Meinung, man müsste sowas wie in Amsterdam wie eine Wohnpflicht einführen. Das heißt also, wenn man eine Wohnung kauft als Kapitalanlage, dann müsste man verpflichtet sein, die auch entsprechend dem Mietspiegel der jeweiligen Region zu vermieten.
Vielen Dank für Ihre Frage, Frau Müller-Brettel. Wir haben nur noch ganz wenig Zeit vor den Nachrichten, deswegen werden wir auf das Thema nach den Nachrichten näher eingehen. Nur ganz kurz an Frau Huth die Frage, kennen Sie einen Leerstand in Berlin von solchen Wohnungen, wie gerade beschrieben, was ja ein Einzelfall war? Können Sie das verallgemeinern?
Das gibt es tatsächlich gerade in den hochpreisigen Segmenten, teilweise eben von ausländischen Kapitalanlegern, die dann sagen, wenn sie mal in Berlin sind, dann wohnen sie da, aber sie wollen sie zwischenzeitlich nicht weitervermieten.
Vorgehen mit Plan, Tipps für die Wohnungssuche, die wollen wir Ihnen heute vermitteln. Mein Name ist Manfred Kläuber und Ihre Fragen beantworten Axel Gedaschko vom GdW Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Kerstin Hut vom IVD Immobilienverband Berlin-Brandenburg und Lukas Siebenkotten vom Deutschen Mieterbund. Wir hatten ja vor den Nachrichten einen Anruf einer Hörerin, die auch darüber sprach, dass eben halt Wohnungen leer stehen, weil die Eigentumsverhältnisse sich geändert haben und dann der neue Vermieter oder Eigentümer nicht vermieten will. Herr Siebenkotten, aus Ihrer Sicht als Mieterbund, ist das in Ordnung, wenn ein Vermieter sagt, okay, ich will meine Wohnung eigentlich im Moment aus welchen Gründen auch immer nicht vermieten?
Für mich ist das nicht in Ordnung, denn wir haben derartige Wohnungsprobleme, gerade in Metropolen, dass man einen Weg finden sollte, wie Wohnungen, die dauerhaft nicht genutzt werden, vermietet werden können. Es wurde ja vorhin schon darauf angesprochen, dass es so eine Art Wohnpflicht geben könnte. Ich habe da große Sympathie für so etwas. Es ist allerdings ungeheuer schwierig durchzusetzen, weil es müsste ja auch kontrolliert werden. Dafür braucht man dann wieder entsprechendes Personal, das die Kontrollen durchführt. Mhm. Also es würde sehr schwierig und vor allen Dingen würde der Betroffene dann wahrscheinlich sagen, naja, das ist meine Wohnung, in der ich dreimal im Jahr mich 4 Wochen aufhalte und ansonsten halte ich die vor. Ich möchte da nicht ständig sein, aber ab und zu doch. Also dem dann entgegenzuhalten, du musst das aber die ganze Zeit an jemand anders vermieten, wird schwierig. Und und dann ist natürlich auch noch die Frage, ob die leerstehenden Wohnungen nicht gerade die Wohnungen sind, die sich eh im höherpreisigen Bereich bewegen. Und die Leute, die im höherpreisigen Bereich bezahlen können, um die muss man sich nicht viel kümmern, die finden nämlich was. Also insofern, Sie merken es, etwas differenzierte Haltung dazu.
Mhm. Frau Huth, Sie haben ja eben das bestätigt, dass es eben halt diesen Leerstand gibt. Gibt es denn manchmal auch Leerstand mit guten Gründen?
Also ich kann mir eigentlich nur den Grund vorstellen, dass der Eigentümer die Wohnung grundsätzlich selber nutzen möchte. Und man muss allerdings auch sagen, dass wir es jetzt ab und zu haben, dass die Vermieter etwas verhalten sind mit der Vermietung durch den Mietendeckel und die Unsicherheit, die dieser mit sich bringt, dass sie einfach erstmal abwarten, was passiert oder sagen, in 2 Monaten kommt mein Sohn und will in Berlin studieren und dann kriegt er die Wohnung.
Mhm. Herr Gedaschko, wir haben eben, bevor die Hörerin mit dem Aspekt des Leerstandes in die Sendung gekommen ist, darüber gesprochen, wie die Erwartungen von Vermietern an Mieter hinsichtlich der Bonität sind da einiges rausgearbeitet, wie man vielleicht auch als Mieter darauf reagieren kann. Wie sieht das denn bei den Wohnungsgenossenschaften beziehungsweise bei den kommunalen Vermietern oder den öffentlichen Vermietern aus? Haben die ähnliche Anforderungen an die Mieter oder sehen da die Profile ganz anders aus?
Ich denke, die Anforderungen sind ähnlich, aber vielleicht erlauben Sie mir noch einen Hinweis. Gerade diejenigen, die wenig Geld haben, haben natürlich in Deutschland 2 Möglichkeiten auch noch, die man nicht unerwähnt lassen sollte, staatliche Unterstützung zu bekommen und dadurch dann den Status eines solventen Mieters zu erreichen. Das erste ist, es gibt einen Anspruch in Deutschland auf Wohngeld. Und ich glaube, viele der Fälle, über die wir uns jetzt unterhalten, hätten theoretisch einen Anspruch auf Wohngeld, bloß sie wissen es nicht. Wenn man in Nordrhein-Westfalen lebt, hat man das Glück, dass Nordrhein-Westfalen ist das einzige Bundesland, wo man online auch prüfen kann, ob man einen Rechtsanspruch hat. Ansonsten ist das leider im Zeitalter der Digitalisierung überall noch notwendig, in die Ämter zu gehen, um dann sich schlau zu machen. Es gibt Wohngeldrechner jenseits der einzelnen Länder, auch im Internet kann ich nur empfehlen, das auf jeden Fall einmal für sich durchzuproben. Wir haben gerade Ende vergangenen Jahres auch unsere Wohnungsunternehmen nochmal gebeten, auch potenzielle Interessenten darauf hinzuweisen, dass sie diesen Rechtsanspruch haben. Der zweite Punkt ist, Es gibt geförderte Wohnungen in Deutschland. Das werden leider immer weniger und wir bräuchten dort viel mehr. Aber es gibt sie natürlich trotzdem noch und es werden auch neue wieder gebaut. Und da müsste man beim Amt für Wohnungswesen, das findet man also nicht in Portalen oder so, sondern beim Amt für Wohnungswesen sich auch bitte dann melden und nachfragen und registrieren lassen und nach Möglichkeit rechtzeitig, damit man dort eine Chance hat. Und daraus ersehen Sie, dass die Frage Bonität ist immer relativ, ist die Frage, kriege ich mit Hilfe dieser staatlichen Instrumente dann diese Bonität quasi auf die Reihe. Mhm. Denn es gibt schlicht und ergreifend sehr viele, ich nehme mal die Auszubildenden, die müssen irgendwo leben und haben natürlich trotzdem nicht das Geld und hätten sonst nie eine Chance. Und auf diese Art und Weise haben sie eine Chance.
Frau Panzer hat uns angerufen und ihr Thema ist, wenn ich das hier richtig lese, Diskriminierung alter Menschen bei der Wohnungs- oder auf der Wohnungssuche. Frau Panzer, guten Morgen.
Ja, hier ist Panzer. Ich höre gerade, die Verbindung ist nicht so gut. Aber ich kenne einen älteren Herrn, der ist 75 Jahre alt, gut situiert, hat seine Firma verkauft und wollte sich nur eine super tolle Luxuswohnung mieten. Dann wurde er hat angerufen, Herr Merkler, wurde er gefragt, wie alt sind Sie? Ich bin 72 Jahre alt. Entschuldigen Sie, die Wohnung ist leider vermietet. Dann hat seine Tochter angerufen, 43 oder so, wollte die Wohnung mieten. Ja, kommen Sie gerne und können sich die Wohnung anschauen. Und das finde ich schon ganz schön schlimm. Das ist eine Diskriminierung in meinen Augen. Und ja, das wollte ich eigentlich nur dazu beitragen. Das war's.
Frau Panzer, herzlichen Dank. Frau Huth, auf dem privaten Wohnungsmarkt gibt es so etwas wie Bevorzugung von jungen Menschen und Diskriminierung von alten Menschen?
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und vor allen Dingen im letzten Jahr hat meine Mutter eine Wohnung gesucht mit 82 und die ohne Probleme gefunden und auch gar nicht so hochpreisig. Und dann auch noch bei der Deutschen Wohnen. Aber es hat alles geklappt, ist alles in Ordnung.
Wie sehen Sie das, Herr Siebenkotten?
Es gibt verschiedene Formen von Diskriminierung am Wohnungsmarkt. Da kann man aber jetzt nicht sagen, dass durchgängig das alle machen würden. Aber solche Fälle gibt es immer wieder. Es gibt halt Leute, die sagen, ich möchte keine Person überhalb eines bestimmten Alters mieten lassen. Warum derjenige das denkt, ist mir unbegreiflich, aber das gibt es. Es gibt ja auch Leute, die, wenn sie angerufen werden als Vermieter und jemand hat einen türkischen Namen, dann hat er keine Chance, ruft er unter einem deutschen Namen an, hat er doch eine Chance. Ich behaupte nie, dass das bei allen Wohnungsunternehmen so ist, aber es gibt solche und es gibt auch noch andere Formen von Diskriminierung. Ich habe nicht den Eindruck, das muss ich sagen, dass die durchgängig stattfindet, aber es gibt immer wieder solche Fälle und die sind auch schon mehrfach dokumentiert worden.
Wir haben ja in der Vergangenheit einen gravierenden Wechsel gehabt im Verhältnis zwischen Mietern, Vermietern und dazwischen auch Maklern, nämlich, dass bei Vermietungen insbesondere die Regel gilt, wer bestellt, bezahlt die Rechnung. Ich habe mich gefragt, Frau Huth, wenn man Wohnungen in Zukunft auch als Investment sieht, kann man nicht als Mieter die Entscheidung treffen, okay, ich lasse mich professionell unterstützen von einem Makler, den ich wirklich beauftrage und dann auch bezahle? Frau Huth? Ja, da haben wir wieder Probleme mit der Leitung. Glücklicherweise hat sich mein Kollege Thomas Meinert warm gelaufen. Er hat die ganze Zeit beobachtet, was bei uns in Mail, aber auch in sozialen Netzwerken und am Telefon passiert. Thomas, welche Fragen sind bei Ihnen aufgelaufen?
Ja, viele Fragen nach, wenn ich wenig Einkommen habe. Das Thema Wohngeld hatten wir ja gerade schon angesprochen. Es gibt aber auch den Unterschied zwischen großen Wohnungen und kleinen Wohnungen. Das Thema Wohnungstausch spielt auch eine große Rolle. Da gibt es erstmal die Frage, wenn ich in München beispielsweise eine Wohnung tauschen möchte, klein gegen groß mit jemand Älterem und dann sage, ich bezahle die Umzugskosten, wenn eine Wohnung getauscht wird. Ist das ein guter Tipp, eine Vorgehensweise, die sich lohnen könnte?
Herr Siebenkotten, was sagen Sie dazu?
Wohnungstausch ist ein Thema, das sowohl von der Immobilienwirtschaft als auch von uns immer wieder hochgehalten wird, weil wir das eigentlich für eine sehr vernünftige Idee halten. Leider funktioniert es oft in der Praxis nicht so gut, vor allem dann, wenn es sich um verschiedene Vermieter handelt. Innerhalb eines Unternehmens oder eines Portfolios eines Unternehmens kann das durchaus funktionieren, wenn das Unternehmen dann auch noch Umzugshilfe leistet oder Ähnliches. Da gibt es auch die einen oder anderen Beispiele von Unternehmen, die das gemacht haben. Aber sobald wir es mit zwei verschiedenen Eigentümern oder Vermietern zu tun haben, wird das unheimlich schwierig. Ein Recht auf Wohnungstausch gibt es in Deutschland nicht.
Ist das bei den Genossenschaften besser und einfacher? Man könnte ja auch vielleicht von Genossenschaft zu Genossenschaft mal was organisieren.
Herr Gedaschko?
Das ist eine interessante Frage. Bin ich jetzt ein bisschen überfragt? Ich weiß nur, dass es Angebote gibt, genau wie Herr Siebenkotten das gesagt hat, innerhalb der einzelnen Unternehmen. Und das sind ja recht große, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass man da dann tatsächlich auch einen solchen Tausch theoretisch hinbekommt, da ist. Es gibt Mitgliedsunternehmen, die haben sogar richtige Portale dafür aufgebaut, also eigene Portale, um diesen Tausch dann anzuregen, weil auch wir der Überzeugung waren, Mensch, das ist doch ein super Ding. Bloß die Erfahrung lehrt, es klappt meistens leider nicht. Und warum? Weil fast alle größere Wohnungen suchen. Also das heißt, das Tauschobjekt, die kleinere Wohnung, die fehlt.
Mhm. Wohnungstausch also ein bisschen schwieriger. Frau Huth, wir hatten eben Kommunikationsprobleme, die sind jetzt hoffentlich behoben. Ja. Ich hatte die Überlegung in den Raum gestellt, dass wenn man Wohnungen oder Wohnen auch als Investition sieht, dass man hingeht angesichts der neuen Spielregeln auf dem Markt, auch für Makler, und sagt als Mieter, ich nehme jetzt eine Summe X in die Hand und beauftrage einen Makler, der wirklich in meinem Auftrag und in meinen Interessen unterwegs ist. Ist das eine Option?
Grundsätzlich wäre es eine Option, aber dieser Makler darf nur neue Wohnungen sozusagen akquirieren, und sobald er die schon in seinem Angebot hat, kann er die dann diesem Interessenten nicht mehr anbieten, weil er kennt sie ja dann schon, und dann ist der Auftrag vom Vermieter ja schon gegeben.
Das hört sich relativ kompliziert an.
Das ist dieses Bestellerprinzip, das Neue, was also angeblich Bestellerprinzip heißt, aber eigentlich nur praktikabel ist, wenn der Vermieter der Auftraggeber ist.
Mhm.
Man muss natürlich auch sagen, wenn ich auf die Suche gehe, im nicht hochpreisigen Bereich, und man merkt, es dauert ein halbes Jahr, dann ist natürlich auch die Frage, wie viel Geld muss man dann in die Hand nehmen?
Mhm. Also, gibt es denn Maklerinnen oder Makler, die sich genau darauf spezialisiert haben, eben im Auftrag von Wohnungssuchenden tatsächlich Ausschau zu halten und dann eben halt Angebote anzubringen?
Nach diesem neuen Gesetz waren die Überlegungen da, wie man das umsetzen könnte. Und es ist im Grunde genommen ad acta gelegt, weil es nicht funktioniert.
Mhm. Weitere Fragen mit Thomas Meinert.
Nochmal zum Thema Tausch. Es gibt auch Plattformen, da kann man kaufen und verkaufen. Da muss ich den Namen jetzt gar nicht nennen. Und da gibt es wohl auch einen Tauschmarkt im Internet. Ist das der einzige oder gibt es da mehrere Möglichkeiten?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, an wen ich die Frage stellen soll. Ich stelle sie mal an Frau Huth.
Also ich habe auch ab und zu in den Portalen solche Tauschangebote gesehen, stelle mir das aber für ganz Berlin, für einen freien Markt sehr schwierig vor, da auf den richtigen zu kommen. Und sehr oft ist es dann so klein gegen groß. Und wie macht man das dann, wie gewichtet man das dann? Schwierig.
Mhm.
Also von anderen Portalen, außer dass vielleicht die Genossenschaften intern sowas haben, weiß ich da nichts Konkretes.
Ja. Thomas? Die Bruttokaltmiete ist ein Begriff, der hier in einer E-Mail auftaucht, und der Hörer möchte wissen, ist die Bruttokaltmiete vielleicht nur eine verschleierte Mieterhöhung? Doch eigentlich gibt es doch nur die Netto-Miete, also die Kaltmiete, und dann die Warmmiete mit allen Nebenkosten, oder?
Herr Siebenkotten, vielleicht sollten wir die Begriffe einfach mal klären.
Also den Begriff Bruttokaltmiete kenne ich nicht. Gemeint ist offensichtlich die Grundmiete, also die eigentliche Miete, plus den Nebenkosten außer den Heizkosten. Weil da wäre ja nicht mehr kalt, da wäre dann ja Warmmiete zu sagen. Also das nehme ich an, ist damit gemeint. Eigentlich verwenden wir den Begriff nicht. Wir sprechen von der Netto-Miete. Miete und von der Bruttomiete. Und Brutto und der Unterschied zwischen Brutto und Netto ist also genau, sind also genau die Nebenkosten, und zwar inklusive der Heizkosten, die im Übrigen ja der größte Batzen üblicherweise der Nebenkosten sind.
Man muss sich bei der Wohnungssuche aber immer wieder auch darauf einstellen, dass man nicht nur über, ich sag mal, die tatsächlich dann laufenden Kosten unklar ist, sondern auch über Kosten, die tatsächlich das Einziehen verursacht. Welche Kosten sind da statthaft, Herr Siebenkotten?
Kosten fürs Einziehen, was meinen Sie damit?
Zum Beispiel die Übernahme von Einrichtungsgegenständen?
Ja. Ja, das ist natürlich statthaft, dass man Einrichtungsgegenstände übernimmt und entsprechende Verträge abschließt. Leider ist es ja so, wie es ja vorhin auch mal geschildert wurde von Wohnungssuchenden, dass dann manchmal der Vormieter relativ hohe Preise zum Beispiel für eine Küche oder Ähnliches fordert. Also sagen wir mal so, das ist nicht nur ein Problem des Vermieter mit dem Vermieter, sondern auch mit dem Vormieter. Ne? Das ist die Schwierigkeit hier. Also es ist statthaft zu vereinbaren, dass irgendwas übernommen wird und dafür was bezahlt werden muss. Das ist erlaubt.
Herr Akaschem, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, hat uns angerufen. Und Sie berichten von einem Problem. Bitte schön.
Ja, genau. Also es ist so. Ich bin seit 2 Jahren hier. Ich habe seit 2 Jahren mich bei der Wohnungsamt hier in Nürnberg angemeldet. Ich habe früher hier in Nürnberg bei der Bundesagentur gearbeitet als Informatiker. Ich habe hier studiert. Ich bin ja leider wegen einer voller Erwerbsminderung nicht arbeitsunfähig. Ich wohne jetzt in einer Pension hier in Nürnberg. Also ich habe nur ein kleines Zimmer. Ich koche hier im Zimmer, es gibt kein Tisch. Ich bin schwerbehindert. Draußen, die Toilette ist draußen. Manchmal habe ich Probleme, manchmal kein Problem, zu laut. Mhm. So, als ich mich beworben habe, seit 2 Jahren, seit 18, ich bin hier wieder zurückgekommen, weil ich war in Algerien. Ich war zuvor hier in einem Seniorenhaus. 6 Monate, und dann bin ich nach Algerien, konnte ich nicht zurück, bin ich da 4 Jahre geblieben. Und Gott sei Dank bin ich jetzt also gesundheitlich besser. Und das ist so, ich habe den Eindruck, ich habe mich bei der WBG hier in Nürnberg immer beworben. Manchmal bekomme ich einen Besichtigungstermin, manchmal nicht, manchmal auch wieder. Ich habe einen Termin, und dann manchmal bekomme ich keine Antwort, manchmal nach 3 Wochen. Und ich habe den Eindruck, dass, weil ich Mohammed heißt, dass ich abgelehnt werde. Und ich erzähle dir eine Geschichte in Nürnberg von einem Algerier. Der hat gearbeitet, hat guten Job gehabt, arbeitet bei, wie heißt das, diese Firma, die hier...
Das ist egal. Herr Akaçem, okay. erlauben Sie mir, dass ich die Frage weitergebe an Herrn Gedaschko. Ich habe da rausgehört, dass der Hörer den Verdacht hat, aufgrund der Situation, dass er seit 2 Jahren auf ein Angebot auch des Wohnungsamtes wartet, den Verdacht hat, dass ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger auf dem deutschen Wohnungsmarkt doch größere Probleme, sogar massive Schwierigkeiten haben. Wie sehen Sie das?
Also muss man wieder auch gucken auf jede Stadt. Und in Bayern ist es beispielsweise so, dass die Kommunen vielfach, und ich glaube, das ist auch in Nürnberg so, ein Belegungsrecht haben bei Wohnungen und gerade auch bei der angesprochenen BBG. Insofern ist es die Frage, was da zwischen Amt für Wohnungswesen und BBG schiefläuft. Also das ist offenkundig. Also wenn ich das so höre, würde ich sagen, auf den ersten Blick, das kann eigentlich gar nicht sein, so etwas. Das darf nicht passieren. Und wie gesagt, die Stadt müsste im Rahmen über ihr Belegungsrecht, was sie ausüben kann, eine Wohnung zuweisen.
Mhm. Herr Siebenkotten, da wo gearbeitet wird, da wo auch verwaltet wird, wird ja ab und zu auch mal oder kann ab und zu auch mal ein Fehler unterlaufen. Dann ist es vielleicht ein guter Ratschlag, den Betroffenen zu sagen, lass dich unterstützen. Der Deutsche Mieterbund unterstützt Mieter. Gibt es noch andere Anlaufstellen, an denen sich unser Hörer zum Beispiel wenden könnte?
Also zunächst mal kann er sich natürlich an die örtlichen Mietervereine wenden. Wir haben als Deutscher Mieterbund in nahezu jeder größeren oder mittelgroßen Stadt einen örtlichen Mieterverein, der kann Rechtsrat erteilen. Und da findet man eigentlich schon immer oder üblicherweise den richtigen Ansprechpartner.
Ein Hörer fragt, wenn ich mich bewerbe auf eine Wohnung, welche Dokumente, Unterlagen soll ich unaufgefordert mitschicken?
Frau Huth, wie sehen Sie das?
Also Schufa-Auskunft ist auf jeden Fall eine gute Idee. Die meisten Vermieter geben einem auch eine Mieter-Selbstauskunft, einen Fragebogen, den man ausfüllen sollte und gegebenenfalls Nachweise über das Gehalt oder Arbeitsvertrag oder sowas in der Richtung. Mhm. Dann ist man schon ganz gut ausgestattet und ein schönes Bewerbungsschreiben, vielleicht mit einer kleinen persönlichen Note, ist auch nicht verkehrt.
Ja, was sollte da drin stehen, außer den Rahmendaten, die persönliche Note? Wie stellen Sie sich die vor?
Na, warum man glaubt, dass man besonders gut geeignet ist für die Wohnung, was man daran besonders schön findet oder eben authentisch sein, dass man ein bisschen Persönlichkeit erkennt und derjenige sich ein bisschen abhebt von den anderen, um im Gedächtnis zu bleiben.
Mhm. Herr Siebenkotten, Schufa-Auskunft ist nicht gleich Schufa-Auskunft. Da gibt es oft, Schwierigkeiten bei Mietern, weil sie oft zu viel bezahlen für eine Auskunft, die eigentlich standardisiert ist.
Ja, gibt es. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die weitaus meisten Vermieter auf der Schufa-Auskunft beharren und die dürfen sie auch verlangen. Das ist überhaupt keine Frage. Insofern würde ich mich nur in einem Punkt von Frau Huth unterscheiden. Ich würde die Schufa-Auskunft nicht gleich mitschicken. Ich würde anfordern lassen, dass der Vermieter sagt, also ich möchte die Schufa-Auskunft gerne sehen. Und dann würde ich sie allerdings auch ohne Murren und Knurren sofort ihm überlassen.
Und was fällt unter den Datenschutz? Was soll man besser nicht sagen oder muss man auch nicht sagen?
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, was man alles nicht sagen muss. Aber wenn also beispielsweise gefragt wird nach dem Nettogehalt oder Ähnlichem oder überhaupt nach dem Gehalt, das sollte man dann tunlichst auch entsprechend angeben. Alle persönlichen Angaben, die über die Anzahl der Menschen, die in der Wohnung wohnen sollen, hinausgehen, sind nicht notwendig und müssen auch nicht beantwortet, sogar noch nicht mal wahrheitsgemäß beantwortet werden.
Werden die denn abgefragt, Frau Huth, regelmäßig von privaten Vermietern?
Also wenn wir das für die privaten Vermieter machen, nicht. Was die dann im Einzelnen vielleicht auch nochmal in einem Telefonat fragen, da sind wir ja nicht immer dabei. Aber es gibt bestimmt, wir kennen es jetzt aus der persönlichen Erfahrung nicht so.
Thomas, eine Frage und eine kurze Antwort schaffen wir noch.
Leerstand ist aus vielen Gründen vorhanden. Entweder Airbnb ist schuld oder auch man hat Angst vor Mietnomaden als privater Vermieter. An wen wendet man sich, wenn man Leerstand entdeckt in der Stadt, auf dem Land?
Herr Siebenkotten?
Man kann sich an die örtlichen Ordnungsbehörden wenden. Ob und inwieweit die dann tätig werden, ist allerdings eine Frage der Personalkapazität, die haben. Aber es macht immer Sinn, den örtlichen Behörden durchaus mitzuteilen, da und da gibt es Leerstand, damit die darauf aufmerksam werden und gegebenenfalls mal was tun.
Vielen Dank für diese Antwort. Das war der Marktplatz. Heute rund um das Thema Wohnungssuche. Als Expertinnen und Experten waren für Sie dabei Axel Gedaschko vom GdW, Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Kerstin Huth vom IVD, Immobilienverband Berlin-Brandenburg und Lukas Siebenkotten vom Deutschen Mieterbund. Für Ihr Interesse dankt Manfred Kläuber.